HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Die Ereignisse überschlagen sich. Gestern noch Entsetzen über den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer. Heute schon wurde sein Nachfolger ernannt. Michael Boddenberg soll das Amt übernehmen. Rasante Entscheidungen in taffen Zeiten. Der Finanzminister wird jetzt gerade dringend gebraucht. Und Michael Boddenberg, bis heute noch CDU-Fraktionsvorsitzender, gilt als enger Vertrauter von Ministerpräsident Volker Bouffier. Unser landespolitischer Sprecher Christopher Plass hat die Pressekonferenz verfolgt. Meine Kollegin Simone von der Forst hat ihn gefragt, wie denn Bouffier seine Personalentscheidung begründet hat.
Ich denke, es gibt viele Gründe, das hat auch Bouffier deutlich gemacht, aber wir hören ihn ganz kurz. Vor allem ein Punkt war ihm besonders wichtig.
Die Aufgabe erfordert eine Persönlichkeit, die sowohl persönlich wie fachlich in der Lage ist, quasi aus dem Stand diesen Herausforderungen zu begegnen und das Land mit uns allen weiter erfolgreich zu gestalten und zu führen.
Also das entscheidende Wörtchen ist aus dem Stand und ich denke, Boddenberg war einer der wenigen, die überhaupt für diese Aufgabe sich empfohlen haben. Er ist ja, wenn man so will, schon lange Mitglied des Inner Circle rund um Bouffier, ein ganz zentraler Vertreter auch innerhalb der schwarz-grünen Koalition und natürlich vor allem in den letzten Tagen und Wochen auch einer gewesen, der ständig mit im Krisenmanagement war in dieser Koalition, um der Corona-Krise zu begegnen. Und ich denke, aus dem Stand heißt, dieser Mann hat letztlich alles miterlebt und kann deswegen im Grunde genommen relativ nahtlos eingesetzt werden, um zu versuchen, irgendwie der Krise, vor allem haushaltsfinanzpolitisch, zu begegnen.
Also ich höre daraus, er hat politische Erfahrung, die er mitbringt. Was qualifiziert ihn denn für den Posten des Finanzministers?
Also politische Erfahrung hat er allemal. Boddenberg ist ja kein Unbekannter, auch wenn er in den letzten Jahren eher in der zweiten Reihe gewesen ist. Er war ja lange Generalsekretär der hessischen CDU. Er war auch schon Minister für Bundesangelegenheiten und ist eben seit 2014 Chef der CDU-Landtagsfraktion. Das ist immer bei einer Regierungsfraktion so, dass dann der Fraktionsvorsitzende nicht in der ersten Reihe wahrnehmbar ist. Aber er war natürlich im internen Management schon wichtig und das haben auch insbesondere die Grünen herausgehoben. Und was seine Erfahrung oder seine Qualifikation für den Job des Finanzministers angeht, er hat im Grunde genommen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer ganz nah an den Entscheidungen mitgewirkt. Das muss man einfach sagen. Es ist ja nicht so, dass ein Finanzminister seine Entscheidungen sozusagen im stillen Kämmerlein fällt, sondern da sind ja viele politische Fraktionen oder politische Vertreter mit eingebunden. Und das gilt natürlich allemal für die Fraktionsvorsitzenden. Und Boddenberg ist sicher jemand, der auch durch eine gute Kommunikation es schaffen wird, sagen wir mal, die Entscheidungen, die da zu treffen sind, auch nach außen darzustellen. Klar ist, Thomas Schäfer, der Verstorbene, war ja sehr lange Finanzminister. Er war davor Staatssekretär im Finanzministerium, war natürlich, wenn man so will, sehr viel stärker eingewoben, als Boddenberg es ist. Aber gleichzeitig, dieser hat das Potenzial, relativ schnell da reinzukommen.
Du hast es schon angesprochen, er ist ein kommunikativer Typ. Was ist er denn sonst noch für ein Typ, dieser Boddenberg?
Ich würde mal sagen, Schäfer war ein Kumpeltyp. Boddenberg ist auf den ersten Blick ein bisschen distanzierter im Umgang miteinander. Man muss eine Weile sozusagen sich mit ihm beschäftigen, um ihn auch zu erkennen. Und dann sieht man vor allem einen Menschen, der vor allem sehr ernsthaft ist und die Politik auch sehr ernsthaft nimmt und hat auch deutlich gemacht, und wir hören ihn mal ganz kurz, was das für eine Aufgabe für ihn ist.
Wir müssen diese Herausforderung annehmen und ich lasse mich gerne in Anführungsstrichen in die Pflicht nehmen, obwohl ich natürlich andere Umstände mir gewünscht hätte, aber am meisten natürlich gewünscht hätte, dass Thomas Schäfer diese Aufgabe weiter versehen hätte. Aber es war schon eine, ich darf sagen, schlaflose Nacht davor.
Eine schlaflose Nacht, er hat lange beraten, ob er den Job annimmt, sagt er zumindest. Und nun wird er der nächste Finanzminister. Boddenberg ist insofern auffällig gewesen und das ist vielleicht auch eine Form der Qualifikation. Er ist ja einer der ganz wenigen Politiker hier im Bereich der Landesregierung, die zum Beispiel mittelständisch geprägt sind. Er ist ja gelernter Metzger und hat nach wie vor auch dort in diese Bereiche sehr viele Kontakte, ist da auch wirtschaftlich immer noch aktiv. Sprich, jemand, der schon auch weiß, welche Notwendigkeiten da an der Basis erforderlich sind. Und das mag auch für die konkrete Aufgabe eine ganz gute Qualifikation sein.
Soweit Christopher Plass zu Michael Boddenberg, dem neuen hessischen Finanzminister nach dem Tod von Thomas Schäfer. Viele fürchten sie, diese Szenen, wie sie derzeit in Italien vorkommen. Schwerkranke Corona-Patienten können nicht mehr beatmet werden, weil es nicht genügend Geräte gibt. Ein Forschungsteam der Uni Marburg hat deshalb innerhalb kürzester Zeit zwei einfache Beatmungsgeräte entwickelt. Und die könnten den Krankenhäusern helfen, wenn die Geräte knapp werden. hr-Info-Reporterin Anna Spieß mit Einzelheiten.
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ein paar Teile aus dem 3D-Drucker und eine simple Konstruktion. Ein kleines weißes Gerät aus Marburg könnte schon bald Leben retten. Martin Koch ist Physiker an der Universität in Marburg. Er erklärt, wie es zu der Idee mit dem Beatmungsgerät für Corona-Patienten kam.
Am letzten Freitag vor 2 Wochen kam ein mexikanischer Gastprofessor Enrique Castro-Camus bei mir ins Büro und hat gesagt, ist vielleicht eine dumme Idee, aber könnte man nicht Beatmungsmaschinen selber bauen? Und dann habe ich kurz überlegt, habe gedacht, habe dem Chef der Pneumologie hier eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ist das eine blöde Idee oder nicht? Und der hat gesagt, naja, da muss ich am Wochenende mal drüber nachdenken. Und nachdem er nicht direkt Nein gesagt hat, haben wir am Montagmorgen losgelegt.
Wir, das ist ein rund 30-köpfiges Team aus Physikern, Medizinern und Maschinenbauern. Sie alle stehen seit 2 Wochen Tag und Nacht im Labor, haben entwickelt und geforscht. Herausgekommen sind 2 Gerätetypen. Das eine ist eine mechanische Apparatur für Beatmungsbeutel. Der muss dann nicht mehr per Hand gedrückt werden, sondern wird durch eine Maschine zusammengedrückt. Das zweite ist ein sogenanntes CPAP-Gerät. Dieses Mini-Sauerstoffgerät arbeitet mit dauerhaftem Druck und wird normalerweise benutzt, um Atemaussetzer beim Schlafen zu behandeln. Das eigentliche Gerät bleibt, wie es ist, aber das Team hat ein Zusatzgerät entwickelt. Karl Kesper aus dem Schlaflabor in Marburg erklärt, wie es funktioniert.
Dieses Zusatzgerät wird zwischen das CPAP-Gerät und den Schlauch, der zum Patienten führt, geschaltet, und das Gerät ist im Prinzip eine Ventilklappe, die zwischenzeitlich diesen Luftstrom, der einen kontinuierlichen Druck bildet, unterbricht und so die Ausatmenphase ermöglicht.
Die ersten Prototypen wurden bereits getestet. Das Forschungsteam steht im engen Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten aus der Marburger Uniklinik. Hinnerk Wulff, Direktor für Anästhesie, ist von dem Gerät überzeugt.
Dieses Gerät sehe ich durchaus als Ersatzgerät dann, wenn unsere Kapazitäten an professionellen Beatmungsgeräten auf der Intensivstation erschöpft sind und wir auf Alternativen ausweichen müssen. Insofern ja, das ist ein Gerät, was uns entlasten kann, wenn tatsächlich zu viele Patienten auf einmal intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden müssen.
Uni Marburg entwickelt Beatmungsgeräte, Anna Spieß hat berichtet. Mit der Corona-Krise sind viele Unternehmen in Schwierigkeiten gekommen. Aufträge brechen teilweise komplett weg. Damit die Mitarbeiter nicht entlassen werden müssen, die Lohnkosten die Unternehmen aber nicht erdrücken, gibt es Kurzarbeit. Die Arbeitsagentur übernimmt große Teile des Lohns inklusive der Sozialbeiträge. Und nach den aktuellsten Zahlen sind so viele Unternehmen wie nie zuvor darauf angewiesen. Lars Hofmann berichtet.
Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa haben zusammen bislang rund 45.000 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Aber die Krise trifft längst nicht nur die großen Konzerne, sondern auch kleine Handwerksbetriebe oder Läden mit nur wenigen Beschäftigten, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.
Wir haben in den letzten 14 Tagen 32.000 knapp Kurzarbeitergeldanzeigen in Hessen bekommen von Betrieben. Das ist eine Zahl, die wir in dieser Größenordnung noch nie erreicht haben.
Knapp 32.000 Betriebe in Hessen haben in den letzten 2 Wochen Kurzarbeit angezeigt. Unter anderem auch Friseurmeister Michael Dörr aus Hanau. Er hat 4 Friseurläden mit insgesamt rund 35 Angestellten. Er musste sofort Kurzarbeit anzeigen, weil Haare nicht mehr geschnitten werden dürfen.
Kurzarbeitergeld ist ja eine Sache, die kommt jetzt erstmal in Gang. Anträge sind gestellt, Stundenzettel geschrieben, das Ganze kommt dann in 4 Wochen, 3 Wochen, ich weiß es nicht, keiner weiß es.
Heißt konkret, Michael Dörr muss jeden Monat seinen Angestellten das zahlen, was ihnen in Kurzarbeit zusteht. Er muss also in Vorleistung gehen, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.
Und holt sich dann im Folgenden über einen Antrag bei uns das Geld in Form von Kurzarbeitergeld zurück. Normalerweise gehen wir davon aus, in normalen Zeiten, dass wir etwa 5 Tage brauchen für eine Bearbeitung. Aktuell muss man aber schon sagen, dass es schon mal zu Engpässen kommen kann bei der Auszahlung.
Viele Unternehmen haben jetzt zum ersten Mal mit Kurzarbeit zu tun. Immer wieder sind sie aufgeschreckt, wenn sie lesen, dass vor der Kurzarbeit erst Urlaub aufgebraucht werden soll. Das allerdings betrifft nur den Resturlaub aus dem letzten Jahr. Die andere Seite sind die Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind. Sie bekommen für die Zeit, in der sie nicht arbeiten, 60% ihres Nettolohns. Wenn sie Kinder haben, 67%. Das sind trotzdem heftige Einbußen von bis zu 40%. Wer in dieser Krise plötzlich zu wenig Geld für den Lebensunterhalt hat, kann ohne eingehende Prüfung und strenge Regeln etwa für die Wohnungsgrößen, Grundsicherung oder Hartz IV und Wohngeld beantragen, sagt Frank Martin.
Zum einen entfällt bei Neuanträgen eine Vermögensprüfung für die ersten 6 Monate. Darüber hinaus können wir ab sofort die Ausgaben für Miete und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkennen.
Außerdem können Menschen in Kurzarbeit zusätzlich Geld in den sogenannten systemrelevanten Bereichen dazu verdienen.
Dazu zählt explizit natürlich das Gesundheitswesen mit den Krankenhäusern und den Apotheken, aber auch die Landwirtschaft oder die Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln.
Die erleichterte Kurzarbeit soll Unternehmen und Beschäftigten durch die Krise helfen, möglichst ohne Entlassungen und Insolvenzen. Ob das gelingt, hängt aber vor allem daran, wie lange diese Situation dauert. Das weiß auch Jürgen Anding. Seine 5 Mitarbeiter im Frankfurter Reisebüro Airways Travel sind ab April in Kurzarbeit.
Ja, wir können eigentlich nur hoffen und beten. Auch wenn ich kein Gläubiger bin, trotzdem sagen, lass das Ganze schnell an uns vorübergehen. Ne? Aber vor 3, 4, 5 Monaten wird sich das nicht normalisieren. Ne?
Kurzarbeit, gegebenenfalls Grundsicherung und Soforthilfen für kleine Unternehmen. Vielen bleibt im Moment vor allem die Hoffnung, dass das reicht, um durch die Krise zu kommen.
Soweit hr-Info-Reporter Lars Hofmann über die Kurzarbeit in Hessen. Das Wiesbadener Staatstheater ist ein neobarocker Prachtbau mit Stuck- und Wandmalereien, mit Kaiserloge und Säulengang. Dahinter steht ein neuer Anbau aus den 70ern. Eigentlich ein belebtes Haus, doch nun sind die Gänge leer, geschlossen wie so vieles wegen Corona. Doch das Theater nutzt die Zeit für Reparaturarbeiten, denn irgendwo ist immer etwas zu tun, auch wenn bald eine Generalsanierung im großen Stil ansteht. hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen berichtet.
Ein Brand im Theater. Das wäre gefährlich. Die Sprinkleranlage im Wiesbadener Staatstheater besteht aus einem ganzen Raum mit Rohren und Rädern, alles rot und grau gestrichen. Um die Ecke stehen 2 große rostbraune Tanks. Tino Behrens von der Firma Nohl testet den Kompressor. Er sorgt für einen Druck von 10 Bar in der Anlage. Über 22.000 Liter Wasser fassen die Tanks jeweils, doch das reicht nicht. Rohre laufen zu 2 großen Erdbehältern draußen. Heute kommt der TÜV, um die Sprinkleranlage abzunehmen. In einem Lagerraum wird der Fußboden neu gemacht. Es gab Risse. Der Brandschutz reichte nicht. Dort werden Presseartikel gelagert und Papier wiegt. Etwa 30 dicke neue Brandschutztüren sind im ganzen Haus schon eingesetzt. Weitere folgen. LED-Lampen werden angeschraubt. Und an den Aufgängen zum 2. Rang wird der Fußboden von 1894 mit Mosaikstreifen freigelegt.
Wo wir im ersten Schritt sagen, Kugelgarnteppich runter und schleifen, damit wir sehen, was von dem Terrazzo noch vorhanden ist und wie gut erhalten er ist.
Yvonne Baumstark ist Architektin am Staatstheater. Sie hat den Überblick über die Arbeiten, freut sich, dass viele Handwerksfirmen endlich Zeit haben. Andererseits.
In den Theaterferien ist immer ein bisschen Probenbetrieb oder jemand trainiert mal vom Ballett und man hört trotzdem mal irgendwo eine Stimme, die sich einsingt. Derzeit sind wirklich sehr wenige Theatermitarbeiter im Haus und das ist kein guter Zustand. Und das wird auch dem Gebäude nicht gerecht. Das Theatergebäude mit seinen Werkstätten lebt einfach auch davon, dass hier viele Menschen unterwegs sind.
Baumstark freut sich auf die erste Vorstellung nach Corona. Wir reden in der Montagehalle neben dem Malersaal. An unserer Seite steht einsam und verlassen eine große Echse aus Styropor. Eine Tür weiter wird normalerweise Metall geschweißt. Auch Dramaturg Daniel Schindler, der sich für eine Ausstellung mit der Geschichte des Hauses beschäftigt hat, betont, wie außergewöhnlich diese Schließung ist.
In der 125-jährigen Geschichte kam das so erst 2-mal vor. Ein Ereignis war der verheerende Theaterbrand im Jahr 1923. Das zweite Ereignis war die Bombardierung des Theaters durch die alliierten Streitkräfte im Februar und März des Jahres 1945. Da sieht man allein anhand dieser Beispiele, in was für einer absoluten Ausnahmesituation sich nicht nur der Theaterbetrieb selbst, sondern auch unsere ganze Gesellschaft im Allgemeinen befindet.
Das Wiesbadener Theater ist von 1894. Es wurde auf Wunsch des Kaisers gebaut. Kaiser Wilhelm kam stets im Mai nach Wiesbaden und fuhr im Theater mit der Kutsche vor.
Ursprünglich war das Haus ja eine Hofbühne. Es gab da Teile, die waren exklusiv dem deutschen Kaiser vorbehalten. Es gibt da die sogenannte Kaiserfahrt, einen extra VIP-Eingang, heute umbaut durch den Verwaltungsneubau aus den 70er Jahren.
Jährlich werden ein paar Millionen Euro Steuergeld in den Erhalt des alten Gebäudes gesteckt. Die letzte große Renovierung war vor über 40 Jahren.
Das Staatstheater Wiesbaden nutzt die Corona-Pause für Sanierungen. Andrea Bonhagen hatte die Infos und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Sie finden uns täglich auch online in der ARD-Audiothek.